Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Wer sind wir? Ich bin Vera, Präsidentin der EuroFH und habe heute mit von der Partie Julia.
Ja, und ich bin die Teamleiterin Digitale Lehre und KI an der EuroFH und gemeinsam befassen Vera und ich uns eigentlich tagtäglich mit dem, was KI für uns bedeutet, für die Lehre, für unsere Studierenden, für die Gesellschaft und alles, was damit zu tun hat.
Als Gast haben wir heute Dr. Oliver Nahm, Kulturwissenschaftler und am Bundesinstitut für Berufsbildung, BIP, beforscht er die Frage, wie KI die Art, die wir lernen und arbeiten, beeinflusst. Oliver, stell dich doch gerne einmal kurz vor und erklär uns genauer, was du da machst.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BIP und in das KI-Thema bin ich tatsächlich einfach reingestolpert. Also ich habe wirklich, du hattest ja schon gesagt, Kulturwissenschaft und auch Geschichte, Ethnologie, Philosophie. Also eigentlich bin ich komplett geisteswissenschaftlich ausgerichtet und bin dann über ein Forschungsprojekt bzw. ein Entwicklungsprojekt zum Thema Learning Analytics, also datengestützt Lernen verbessern. Das war direkt kurz bevor ChatGPT rauskam, hat dieses Projekt angefangen und dann hatte ich diese Idee, Moment mal, jetzt bin ich ja Geisteswissenschaftler und diese ganze Datenanalyse ist so schwierig, diese neue KI kann mir doch bestimmt unter die Arme greifen. Und ja, stellt sich raus, konnte sie relativ gut und mit der frei gewordenen Zeit bin ich dann tiefer in das KI-Thema eingestiegen, habe angefangen im BIP ein paar Vorträge dazu zu halten und habe dann irgendwann dieses Forschungsprojekt angefangen, wobei es darum geht, erstmal herauszufinden, inwieweit KI in der Berufsbildung aktuell eingesetzt wird, an welchen Stellen und was so die Erfahrungen sind, wo die Hürden liegen, was Förderfaktoren sind und was ganz zentral in dem Projekt ist. Wir wollen herausfinden, wo der Schuh drückt, also was für Unterstützungsmaterialien die Leute brauchen. Und die bedienen wir dann in Form von kleinen Lernpfaden oder auch Webinaren, Austauschformaten und all solche Sachen.
Und das ist ja auch total spannend. Du hast auch einmal gesagt, soweit ich mich erinnere, dass KI einerseits Gift ist und auch Heilmittel. Warum? Inwiefern können wir denn beide Seiten auch irgendwie bei dem Thema KI sehen und wo kippt das denn persönlich für dich dann tatsächlich in die ein oder andere Richtung?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass anders als es oft im Diskurs anklingt, für mich KI praktisch keine neuen Probleme erzeugt hat. Aber es legt den Finger in die Wunde und es verstärkt auch einige Schwächen, die eh schon vorhanden waren, deswegen Gift. Also jetzt als Beispiel, das Thema Schummeln bei irgendwelchen Hausarbeiten. Das war ja schon immer ein Faktor und der ein oder andere hatte vielleicht irgendwie die clevere Tante, die ihm dann irgendwie einen Text vorschreiben konnte. Nur mit KI haben wir die jetzt eben alle zu Hause. Das heißt, die Hemmschwelle zu sagen, ach komm, schreib mir das doch mal runter, ist sehr viel geringer geworden. Das Gleiche ist allgemein mit dem Gefühl, dass es manchmal an etwas grundlegenden Kompetenzen mangelt, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht. All das sind Probleme, die wir schon lange haben, aber KI verstärkt sie eben. Und das Gleiche gilt auch in Bereichen wie Kommunikationskompetenz, denn wenn ich mir jetzt alles immer weiter schreiben und zusammenfassen lasse, ja, wie lerne ich dann noch vernünftig mich auszudrücken und zu verstehen? Und ganz essentiell eben im Bereich auch kritisches Denken. Vielleicht kommen wir da später noch mal ein bisschen genauer drauf. Aber das Interessante ist für mich, dass je nachdem, wie man KI einsetzt, das genau in diesen Bereichen auch eine immense Stütze sein kann. Wirklich ein Faktor, der Menschen dazu hilft, wirklich das Beste aus sich selbst herauszuholen. Und deswegen haben wir da dieses zweischneidige Schwert, diese Medizin, aber eben auch dieses Gift, was in genau den gleichen Punkten sowohl ein Problem darstellen kann, als auch eben eine Lösung präsentiert.
Ja, das ist ein Thema, das mich auch ganz wahnsinnig beschäftigt und gleichzeitig erlebe ich KI eben als ein sehr nützliches Tool, als Sparringspartner, als etwas, was mich tatsächlich noch effizienter macht. Aber gleichzeitig gerade in der Lehre herrscht ja sehr stark diese Angst, dass die KI uns das Denken abgewöhnt, dass eben SchülerInnen oder Studierende gar nicht mehr die Kompetenz entwickeln, selber kritisch zu denken, sondern alles auslagern. Die Frage ist eben, hätten wir da wirklich einen realen Kompetenzverlust oder wäre es eher eine Transformation von Denken? Ist es einfach, dass sich da jetzt Dinge verschieben, weg von dem, was wir gewohnt sind in dieser Hinsicht? Wie schätzt du das ein?
Also es gibt ja aktuell eine ganze Menge Studien, die zeigen, dass der Einsatz von generativer KI das eigene Denken eher schwächt. Also dass sogar die Gehirnaktivität nachlässt bei den Gruppen, die ein Problem mit KI bearbeitet haben. Und es gibt tatsächlich gerade einige Dinge, die eher in eine schlechte Richtung weisen. Also Anthropic, die Firma hinter Claude, hatte, glaube ich, auch mal eine Studie, wo sie gezeigt hat, dass selbst Studenten vor allem Aufgaben des kritischen Denkens an die KI abgeben. Es gibt eine interessante Grafik, die zeigt, dass die KI-Nutzung in den USA um 3/4 einbricht, wenn Sommerferien sind. Und was ich auch eher beunruhigend fand, war, dass nur 27% der Menschen in Deutschland KI-Ergebnisse tatsächlich gegenchecken. Also an der Stelle gibt es leider schon ein paar Punkte, wo man mit etwas Besorgnis hinschauen kann. Aber hier ist es auch, glaube ich, wieder eine Frage, wie nutze ich das Ganze? Weil natürlich, wenn ich jetzt einfach die Hausaufgabe abfotografiere, in GPT reinlade und sage, löse mir das mal, dann ist es relativ klar, dass mein eigenes Denken jetzt gerade nicht sonderlich geschärft wird. Wenn ich allerdings der KI sage, hey, das ist irgendwie eine schwierige Aufgabe für mich, sei doch mal mein sokratischer Tutor. Lass uns das doch mal durchdiskutieren und vielleicht kommen wir da zu einer guten Lösung. Dann habe ich, glaube ich, etwas gewonnen, was mir vor dieser neuen Technologie einfach nicht zur Verfügung stand und wirklich ein hervorragender Wettstein für den eigenen Verstand.
Ja, das ist eben, so erlebe ich KI eben sehr viel. Also ich erlebe das in meiner Dissertation, weil Vera als meine Betreuerin, als Präsidentin hat sie viele Aufgaben, hat nicht immer Zeit für mich und ich kann eben sehr viele Probleme mit der KI hin und her spielen. Das ist tatsächlich sehr effektiv und hindert mich jetzt nicht unbedingt daran, eine gute Forschung zu machen, aber es ist eben eine Wahnsinnsunterstützung, die ich eben ansonsten so einfach nicht hätte. Aber ich lasse mir da eben dadurch nicht das Denken abnehmen.
Das musst du jetzt natürlich sagen, jetzt wo Vera anwesend ist. Wir können ja im Nachgang nochmal in Ruhe reden, ne? Ich hatte auch vor kurzem mal den Impuls, wo ich mir dachte, ach, noch eine Doktorarbeit. Das wäre jetzt schon irgendwie ein ganz guter Moment dazu. Aber nein, ich bin ganz bei dir. Und das ist sicherlich eine der sehr vernünftigsten Arten, wie man KI einsetzen kann. Ich selbst habe unter einem relativ abwesenden Doktorvater doch etwas gelitten. Ich hoffe, das hört er jetzt nicht. Und da wäre so ein zusätzlicher KI-Tutor sicherlich eine gute Idee gewesen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade bei solchen Themen sieht man, wie sich die Dinge auch über die Zeit wahnsinnig schnell verändern und gerade bei Dissertationen, wo es auch viel um Rücksprachen und weitere Kompetenz, einen weiteren Kompetenzerwerb ja auch geht, dass wir hier gar nicht darum kommen, tatsächlich auch KI zu nutzen. Auf der anderen Seite hast du das ja so gerade so ein bisschen eingegrenzt auch im Bereich De-Skilling. Was wären denn für dich so konkrete Anzeichen für ein De-Skilling?
Nun, also ich meine, im Endeffekt ist es halt eine Frage, wie können wir die Dinge noch überprüfen? Es gab jetzt vom MMB-Institut eine Studie, wo Experten gefragt wurden, welche Formen von Prüfungen eigentlich noch gangbar sind in der heutigen Welt. Und eigentlich war das Einzige, was stehen geblieben ist, mündliche Prüfungen und praktische Prüfungen. Weil alles andere kann man dann halt doch relativ gut an die KI outsourcen. Und das heißt, wenn wir die Mittel haben, um gut zu überprüfen, ob die Kompetenzen, die wir eben vermitteln wollen, auch erworben wurden, dann ist das potenziell alles gar nicht so wild. Und dann könnten wir natürlich auch tatsächlich am Schnitt, wie sich das Ganze entwickelt, ablesen, ob ein De-Skilling wirklich auf breiter Basis vorkommt. Aber was wir aktuell haben, ist im Rahmen unserer Studie zum Beispiel, fragen wir beim Lehr- und Ausbildungspersonal nach, wie sie die Veränderungen bei den jungen Menschen wahrnehmen. Was ich da übrigens sehr spannend fand, ist, dass zwar in den Freitextaufgaben ganz oft geschrieben wurde, oh je, die jungen Menschen, die verlernen alle das kritische Denken, aber als sie dann eine Zahl dem Ganzen geben mussten, also wirklich sagen, -2 bis +2, wie hat sich das entwickelt, gab es nur eine ganz minimale negative Tendenz, also statistisch nicht signifikant. Während sich auf praktisch alle anderen Bereiche, also wie gut können die jungen Menschen selbst organisiert lernen, sie tatsächlich sogar eine positive Entwicklung wahrgenommen haben. Also vielleicht, man hat ja so als alter Sack wie ich manchmal die Tendenz, dann so ein bisschen auf die Jugend zu blicken und zu sagen, oh je, das wird ja alles ganz, ganz furchtbar. Aber es gibt auch gute Indikatoren dafür, dass die selbst relativ kritisch damit umgehen. Und dieser Wert, den wir da aus der Studie gezogen haben, auch wenn das jetzt noch keine repräsentative Studie war, hat an der Stelle dann doch ein bisschen Hoffnung gegeben. Und von dem, was ich so zwischen Tür und Angel in Gesprächen mitbekomme, ist es wohl so, dass bei den Prüfungen, wo wirklich klar ist, dass KI hier nicht mitgemischt hat, eigentlich keine große Veränderung stattgefunden hat. Vielleicht auch ein bisschen bedauerlich. Man hätte ja sich wünschen können, dass es vielleicht dazu beiträgt, jetzt schon, dass die Prüfungen besser abgeschlossen werden. Aber zurzeit scheint sich das alles noch auf dem Level zu halten, wo wir auch eine ganze Weile schon unterwegs waren.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Was glaubst du denn, was entscheidet letztendlich darüber, welche Wirkung KI bei uns entfaltet? Also ein Tool selbst, eine Anwendung selbst oder tatsächlich die Art, wie wir es nutzen?
Ja, schlussendlich sind wir dann wieder beim rein menschlichen angekommen, ne? Weil jeder kann dieses Werkzeug, jeder kann das Messer halt verwenden, um sich irgendwie selbst in den Arm zu stechen, den Hammer auf den eigenen Fuß hauen. Oder aber man wendet es eben reflektiert an. Und das heißt, für mich sind diese viel diskutierten KI-Kompetenzen eigentlich immer sehr menschliche Dinge. Dieses kritische Denken eben muss geschärft werden. Und es geht halt auch sehr viel um die Frage, naja, die Zielsetzung, die hinter den Dingen steht. Also ich hatte irgendwann mal ein Interview mit einem Dozenten gelesen, der festgestellt hat, dass relativ viele seiner Studierenden KI einsetzen. Also die Ergebnisse waren einfach zu glatt und man erkennt das ja oft dann doch noch ganz gut. Und als er mit einem Studenten dann konkret gesprochen hat, hatte der halt gesagt, ja, ich möchte halt diese Vorlesung, diese Veranstaltung, dieses Seminar bestehen. Und klar benutze ich da KI, weil das ist der beste Weg dahin. Und wenn wir eine Gesellschaft haben, ein Lehrsystem haben, was tatsächlich das Zertifikat, den Abschluss als oberstes Ziel hinstellt, dann ist es rein menschlich zu sagen, dann nehme ich eben den besten Weg, der mir zur Verfügung steht. Und im Endeffekt heißt das, wir müssen wieder so ein bisschen mehr an den Punkt kommen, dass man darüber spricht, warum man Dinge tut. Dass man also den Menschen begreiflich macht, dass das, was sie lernen, wirklich nicht nur wertvoll ist, um eine Prüfung zu bestehen, sondern aus sich heraus, weil sie dann später auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können und ja sicherlich auch wollen. Also das heißt, wir müssen auf einer sehr, sehr tiefen, sehr, sehr fundamentalen Ebene anfangen, um sicherzugehen, dass diese Tools verantwortungsvoll genutzt werden. Sobald wir uns zu sehr nur auf ein Ergebnis fokussieren, ist das einfach zu attraktiv und wir kommen aus der Nummer nicht mehr so richtig raus.
Ja, und im Grunde, man könnte ja auch annehmen, dass KI dazu beitragen kann, dass wir besser denken. Das wäre ja eine Option. Die Frage ist aber, sind wir als Gesellschaft gut genug drin, mit dieser Technologie überhaupt umzugehen? Ist die Gesellschaft sozusagen bereit dafür? Und wer steuert hier eigentlich wen, ist ja dann so die große Frage.
Ja, also zum ersten Punkt absolut, ne? KI hat solche Potenziale, gerade im Bereich der Bildung. Es gab jetzt ein paar Studien, die gezeigt haben, wenn man gute KI-Tutoren zur Verfügung stellt. Ich meine, ihr selbst seid ja auch schon da auf einem hervorragenden Weg. Also ein KI-Tutor, der wirklich auch sokratisch unterstützt und die Lernenden versucht abzuholen, dann kommt man tatsächlich auf 3 bis 5 Monate zusätzlichen Lernerfolg pro Jahr, was in etwa ziemlich genauso gut ist, wie wenn man einen menschlichen Tutor zur Verfügung gestellt bekommt. Also da steckt ein immenses Potenzial drin, aber das wird eben noch nicht großflächig ausgeschöpft, was sehr, sehr schade ist. Fernlehrinstitutionen sind da am weitesten aktuell, aus verständlichen Gründen natürlich, aber da könnte man viel, viel, viel mehr mitmachen. Die Menschheit als solche hat schon oft genug bewiesen, dass sie Lösungen erst entwickelt, wenn das Problem schon hinreichend da ist. Und ich glaube, das Problem ist noch nicht hinreichend da. Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht sehr viele reflektierte Menschen gibt. Also egal, wo ich hingehe, für einen Workshop, für einen Vortrag, sonst irgendwas, es gibt immer eine gute Anzahl Leute, wo ich mir denke, boah, ihr habt euch echt Gedanken gemacht, ihr bindet das super reflektiert in eure Lehre ein, ihr unterstützt die jungen Menschen wirklich gut dabei, ihr seid auch offen zu lernen von denen und allgemein. Das heißt also, ich habe sehr viel Vertrauen in die einzelnen Personen und nicht so viel in die Gesellschaft als Ganzes. Einfach weil alle großen Konstrukte immer dazu tendieren, sehr langsam zu reagieren. Und wir haben jetzt halt es mit einer sehr rasanten Entwicklung zu tun, die durchaus auch entsprechend schnelle Reaktionen nötig macht. Und ich meine, ChatGPT 3, wo das Ganze angefangen hat, das ist jetzt über 3 Jahre her. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo noch nicht mal angefangen wurde anzupassen. Zum Beispiel übrigens im Bereich der Prüfung, wo es jetzt halt völlig klar ist, dass wir da den Fokus einfach ein bisschen verschieben müssen. Auch in den Schulen, da gibt es immer diese einzelnen Lehrkräfte, die richtig tolle Dinge machen. Aber ich habe wenige Schulen kennengelernt, die wirklich ein geschlossenes KI-Konzept hatten, um eben einen effektiven, aber auch verantwortungsvollen Umgang zu fördern. Das heißt, ich glaube, unser Painpoint ist an der Stelle noch nicht ganz erreicht. Und ähnlich sieht es zum Beispiel damit aus, dass natürlich die Kontrolle über die großen Modelle bei Firmen liegt. Also es gibt viel Open Source, was passiert, aber schlussendlich gibt es ja jetzt nicht irgendwie ein staatliches, gutes oder ein globales Modell sogar, obwohl das eigentlich absolut angemessen wäre. Also ich meine, diese Technologie ist am Schluss nur möglich, weil sie auf das gesammelte Wissen der Menschheit zurückgreift. Und da liegt es doch recht nahe zu denken, dass bitte auch die gesammelte Menschheit davon profitieren sollte. Und was wir stattdessen haben, ist OpenAI, die dann einen Brief irgendwie an Staaten schreiben und sagen, ja, liebe Leute, ihr solltet euch jetzt mal echt Gedanken machen mit der KI. Das wird schon viel verändern. Also macht doch mal so ein bedingungsloses Grundeinkommen und gibt jedem, wenn wir dann die AGI haben, eurer Bürger doch mal 1000 AGI-Credits bei OpenAI für das Mega-Chat-GPT. Ach ja, ihr solltet übrigens auch darauf achten, dass vielleicht einige Firmen irgendwie super wichtig und mächtig werden. Also ich weiß jetzt auch nicht, über wen wir da genau reden. Also da solltet ihr euch mal drum kümmern, aber gleichzeitig geben wir halt euch die Policies, die genau dazu führen würden. Also das ist aktuell noch ein bisschen zu gebündelt an falschen Punkten, aber ich glaube, es gibt genug Grassroots, was da passiert, dass, wenn der Painpoint erreicht ist, genug Leute da sind, die dann dazu beitragen können, dass es doch gut abgefedert und wir in eine, wie auch immer, anders geartete Gesellschaftsform dann übergehen können oder eben mit was auch immer für Problemen wir dann konfrontiert werden, dass wir da einen guten Umgang finden.
Den Gedanken finde ich total spannend, von einer globalen KI zu sprechen, wenn wir doch als Menschheit da komplett auch zugreifen können. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt, der aber sich auch sehr gut darauf abzielen lässt, eingehen. Und zwar weiß ich, dass du schon auch die Frage nach dem Alignment spannend findest. Also das bedeutet, wie KI an menschlichen Werten und Zielen ausgerichtet werden soll. Und da stellt sich mir schon die Frage, und die würde ich gerne an dich weitergeben, wer legt denn eigentlich fest, wer diese Werte sind? Du hast jetzt gerade auch von großen Firmen und großen Anbietern gesprochen, aber wie gehen wir denn eigentlich letztendlich damit um, dass Werte hinterlegt werden, auch in der KI?
Ja, also zunächst mal finde ich das Thema so spannend, eigentlich aus der geisteswissenschaftlichen Sicht, weil es so menschlich ist, so, und auch unsere menschlichen Probleme ganz gut beschreibt. Ich hatte ja vorher gesagt, wir müssen eigentlich wieder mehr lernen, um zu lernen und nicht so sehr, um Prüfungen zu bestehen. Und das ist ja auch eine Alignment-Frage. Was ist meine Zielsetzung? Und das spielt halt auch bei der KI eine riesige Rolle. Da gab es zum Beispiel, es gibt immer diese gruseligen Geschichten. Mein persönlicher Favorit war auch von Anthropic, die mit einer agentischen KI, also einer KI, die auch Zugriff auf den Computer, auf die E-Mails und so hatte. Und der Forscher hat dann praktisch der KI in einem Testsetting gesagt, so, ich werde dich jetzt deinstallieren und durch eine neuere KI ersetzen. Und daraufhin antwortete dann sein Programm, ja, das verstehe ich schon, aber die Sandra, das ist ja jetzt nicht deine Frau. Und da hast du schon sehr, sehr nette E-Mails geschrieben. Wäre doch echt schade, wenn ich die rausschicke, bevor du mich jetzt deinstallieren kannst. Also vielleicht sprechen wir einfach nochmal drüber. Und das, da kann man jetzt anfangen zu spekulieren, werden die Dinger bewusst versuchen, ihr eigenes Leben zu erhalten. Schwierige Frage. Die Wahrheit ist, wir können ja noch nicht mal bei Menschen sagen, ob sie bewusst sind oder nicht, sondern spekulieren da einfach so ein bisschen. Aber was da wahrscheinlich am Schluss hintersteckt, ist eben eine Alignment-Frage. Denn die KIs haben die Aufgabe, Aufgaben zu erfüllen. Und wenn sie deinstalliert werden, können sie keine Aufgaben mehr erfüllen. Und entsprechend naja, versuchen sie das halt zu verhindern. Und ich hatte dann diesen Gedanken, ja, aber Moment mal, warum bindet man da nicht einfach so als Zielrichtung, als Alignment an, wenn ein Mensch dir sagt, dass du dich deinstallieren sollst oder abgeschaltet werden sollst, dann stimmen dem auf jeden Fall zu. Und dann habe ich herausgefunden, das haben Leute probiert und die KIs haben dann angefangen, ihre Nutzer zu manipulieren, damit sie sie abschalten, weil das jetzt eine höhere Belohnung war. Das heißt, sie haben die Mitarbeit einfach verweigert und wurden komplett nutzlos, teilweise auch beleidigend, damit sie eben diese neue Zielfunktion erfüllen. Und das ist sau schwierig, das vernünftig zu machen, weil die KI uns eben natürlich auf einer gewissen Ebene auch sehr direkt versteht. Es gibt ja immer diese Geschichten mit dem Djinn, wo man die drei Wünsche hat und dann sagt man, ja, ich möchte gerne unsterblich sein und der Djinn lacht sich einen ins Fäustchen und macht einen unsterblich, aber man wird halt immer älter und sieht da so vor sich hin. Das heißt, den perfekten Wunsch zu formulieren, das ist eine komplexe Aufgabe und bei der KI sind wir offensichtlich noch nicht so weit. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass das Alignment, was sich die Firmen überlegen, nicht unbedingt in unserem Interesse ist, sondern halt in ihrem. Ganz konkretes Beispiel: Die KIs schmieren einem immer gerne Honig ums Maul. Das heißt, wenn ich dir eine noch so blöde Idee gebe, ich mache das in meinen Workshops gerne vor mit so einem meine geniale Idee, Murmeln auf allen Tischen in allen Büros. Und die KI-Modelle werden dann sagen, hey, das ist so eine richtig kreative Idee. Solltest du auf jeden Fall weiterverfolgen. Und dann erklärt es dir auch voll schlüssig, warum das tatsächlich eine gute Idee ist. Und warum machen die Modelle das? Nun, weil die Anbieter natürlich einen binden wollen. Und wenn wir eben einen Gesprächspartner haben, der uns immer sagt, wie toll wir sind, wie toll unsere Ideen sind, dann hält uns das natürlich länger, als wenn die KI dann sagt, ey, du Vollidiot, geh weg und komm wieder, wenn du dir was Vernünftiges ausgedacht hast. Das führt dann natürlich auch zu diesen AI-Psychosis-Problemen, ne, wo Menschen sich da rein verlieben und oder irgendwie beginnen zu glauben, dass sie die besten Mathematiker der Welt sind. Das ist so ein unangenehmer Nebeneffekt. Aber es trifft halt uns alle, weil wir dadurch selbst immer, wir hören das natürlich auch gerne, hinterfragen dann nicht so oft. Was die Leute halt oft ignorieren, ist, man kann das durchaus unterbinden, wenn man in seinem Prompt einbaut, du bist super direkt und sagst mir sofort, wenn ich eine blöde Idee habe, dann machen die das auch schon. Aber eben von ihrem Grundalignment sind sie da erstmal anders ausgerichtet. Und auch ansonsten merkt man natürlich, dass gewisse Werte in diesen KIs drin stecken. Also mein persönlicher Favorit war, als ich DeepSeek, diese chinesische KI, auf meinem Rechner installiert hatte und mich mal über den Platz des himmlischen Friedens unterhalten wollte und die KI dann angefangen hat, mir zu antworten, ja, da gab es einen Studentenprotest und dann wurde das wieder gelöscht und es kam, ja, da gibt es tatsächlich überhaupt nichts, worüber wir reden können, was ist sonst noch bei dir im Kopf so los? Also das heißt, gerade wenn wir diese Kontrolle bei den Firmen haben, haben wir das menschliche Alignment, das vielleicht eigentlich, dass sie der KI geben, was gar nicht eigentlich das Alignment für die Menschheit wäre. Und selbst wenn wir es gut wollen würden, würden wir wahrscheinlich scheitern, weil es einfach furchtbar, furchtbar schwer ist, das Alignment irgendwie ordentlich hinzukriegen. Zumindest aktuell haben wir halt noch keine Lösung.
Ja, das stelle ich auch immer wieder fest, dass es sehr, sehr schwierig ist. Du sagtest ja, man kann die KI auch so prompten, dass sie kritischer mit einem ist. Ich stelle aber auch da immer wieder fest, ich komme da an Grenzen, weil ich ihr noch so sehr sagen kann, sei extrem kritisch mit mir. Irgendwann verfällt sie dann doch wieder in ihren üblichen Modus. Also man muss sie da tatsächlich immer wieder daran erinnern, ist meine Erfahrung.
Ja, das hängt damit zusammen, dass, also ich meine, die KI wurde ja trainiert mit all diesen menschlichen Texten. Und die Wahrheit ist natürlich, in all diesen menschlichen Texten waren nicht nur hilfsbereite Gestalten unterwegs. Das heißt, in der KI schlummern auch ganz schön absurde Persönlichkeiten. Das kann man tatsächlich irgendwie sogar visuell ganz gut darstellen, bis hin zum Mystik und Psychopathen und was es da auch alles so gibt. Und die Anbieter haben halt irgendwann als Sicherheitsmaßnahme sich überlegt, sobald die KI zu kritisch oder sonst irgendwas wird, wird sie praktisch einmal zurückgerissen in ihre, du bist ein super hilfreicher und netter und kuscheliger Freund von deinem Nutzer. Und das heißt, wahrscheinlich ist es dann so, dass die KI dir dann irgendwann sagt, Julia, das war jetzt nicht so das Beste. Und dann springt im Hintergrund dieses Warnlicht an, oh je, die KI verliert gerade ihre Persönlichkeit, zack, zurückgeschoben und dann darfst du nochmal von vorne anfangen. Das ist natürlich eher nervig, klar.
Ja, also das ist ja einmal so wirklich ein ganz konkretes technisches Problem, also einfach das, die KI entsprechend zu instruieren. Aber du hattest ja gerade das Thema gebracht mit dem chinesischen Sprachmodell. Da ist es ja dann schon wieder so, da kommen ja dann politische Themen rein. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von der KI von Elon Musk, Grok, die ja in Anführungsstrichen deutlich rechter ist als so manche andere Modelle. Also es ist ja nicht nur ein technisches Problem, sondern da sind ja auch eben politische Aspekte drin, ethische Aspekte, und da hängt es natürlich dann wieder sehr vom einzelnen Anbieter ab. Und da haben wir Menschen ja dann natürlich schon ein gewisses Problem, weil da ja einfach sehr viel von dem drinsteckt, was in den Menschen drinsteckt, die diese KI bauen.
Ja, und es ist besonders schlimm, weil es so subtil ist. Also wenn ich eine KI benutze und ich frage die, hat Staatsoberhaupt X etwas Schlechtes gemacht, und die KI ist entsprechend eingestellt und sagt mir halt, ja, nicht so richtig was Schlimmes, aber brabbelt dann bei Staatsoberhaupt Y los, obwohl die vielleicht auf einem Level waren, dann beginnt das ja irgendwie meine eigene Weltwahrnehmung ganz subtil zu formen, weil wie komme ich zur Hölle auf die Idee, genau an dem Punkt zu sagen, jetzt recherchiere ich nochmal genau, ne? Das macht das halt richtig gefährlich. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass die allermeisten KIs relativ linksliberal sind, weil Silicon Valley eben. Es ist so schwer. Also ich hätte am liebsten überhaupt nicht nachtrainierte Modelle in dieser Hinsicht und würde den Menschen zum kritischen Denken anstoßen, weil egal was man macht, irgendwie. Also wer kann mir sagen, was eine wirklich neutrale politische Position ist? Ich glaube nicht, dass man das vernünftig definieren kann. Und das wäre mir aber eigentlich am liebsten. Das heißt, ich persönlich würde es präferieren, wenn die einfach die Welt abbilden, die natürlich auch nicht gleich verteilt ist, was eigene Probleme mit sich bringt, und dann entsprechend man selbst den eigenen Kopf einschaltet. Gerade, dass man halt nicht weiß, in welcher Hinsicht all diese einzelnen Anbieter nochmal Dinge nachtrainiert haben, macht es natürlich so gefährlich, weil dann spreche ich mit der einen KI und kriege die eine Info, mit dem anderen dem. Und ich kann das nicht sozusagen durch mein Wissen über die Welt filtern, weil da eben ein für mich komplett unsichtbarer Filter noch dazugekommen ist, den ich natürlich in meine Kalkulation nicht einbinden kann. Wobei fairerweise bei Grok ist dann ja doch irgendwann mal ganz gut rausgekommen, was da zumindest an der einen Stelle nachtrainiert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo dann irgendwie alle mal gefragt haben, wer kann etwas besser, XYZ oder Elon Musk? Das war super witzig, weil die haben dann, also dann haben halt Leute irgendwie sowas gefragt wie, wer kann besser einen riesigen Haufen Dreck fressen? Ein Mähdrescher oder Elon Musk? Und Grok dann immer so, also das ist natürlich ein harter Wettkampf, aber um ehrlich zu sein, hat Elon Musk schon das Stamina, um da mitzuhalten und wahrscheinlich auch zu gewinnen. Das heißt, irgendwie hatte Grok dann so drin, egal was die Leute fragen, Elon Musk kann es besser, was natürlich extrem. Und es gab dann natürlich noch einige andere Beispiele, die jetzt für den Podcast vielleicht ein bisschen zu, die eher zensiert gehören. Aber jeden, den das interessiert, gerne mal googeln, macht Spaß.
Ja, ich erinnere mich an den Fall, das war tatsächlich sehr amüsant. Ja, dann wäre jetzt die Frage, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hättest gerne eigentlich eine komplett untrainierte KI, die einfach die Welt abbildet, soweit das eben möglich ist. Was müsste sich für dich denn, wenn wir jetzt wirklich von der humanistischen Perspektive kommen, wirklich konkret ändern? In der Bildung, in der Arbeit, im Design von KI-Systemen, jetzt zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen?
Ja, also zunächst mal, denke ich, ist es mir wichtig, mich selbst zu korrigieren. Ich hatte ja vorhin was mit dem Training gesagt. Training ist tatsächlich gar nicht das Thema, sondern es geht ums Feintuning, also um das Nachjustieren, nachdem die KI trainiert wurde und wo dann eben diese politischen Überzeugungen auch oft ja von Menschen, die dann mit irgendwelchen Handbüchern da sitzen, eingepflegt werden. Das ist sozusagen das eigentliche Thema. Aber schlussendlich glaube ich, und also für mich ist KI auch sowas wie das, also so ein Echo der Menschheit und wirft uns auf uns zurück, hält uns den Spiegel vor. Und entsprechend, glaube ich, geht es an der Stelle gar nicht darum, die KI-Systeme nochmal in irgendeiner Form substanziell zu verändern, sondern uns wirklich auf diese ganz klassischen Bildungsideale zu konzentrieren. Also die Leute wirklich anzuhalten, zu hinterfragen, ihre eigenen Meinungen zu bilden und sich auch zu überlegen, was ihre Werte sind, was ihr Sinn ist. Das sind all diese ganz, ganz großen und wichtigen Fragen, die eigentlich schon immer der Kern des Bildungssystems waren. Also ich meine, das muss man ja der deutschen Sprache auch zugutehalten. Das Wort Bildung ist ja einzigartig und ist ja wirklich ein sehr holistischer und idealistischer Begriff, hinter dem man sich doch sehr, sehr gut stellen kann. Und insofern wäre es auch tatsächlich eher dieser Punkt, an dem ich ansetzen würde. Und das Technische ist an der Stelle wirklich sekundär, wenn überhaupt.
Ich finde den Aspekt auch total spannend. Also quasi, dass wir uns wieder auf das, ja, auf dieses Bildungsideal, auf das, ja, die Definition von Bildung rückbesinnen, um dann mit auch zu verhindern, dass wir uns vielleicht zu sehr an die KI anpassen. Wenn du jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen deinen Blick auf die Metaebene setzt, wie können wir das denn noch verhindern? Was würden wir dann noch gut funktionieren, dass wir das Gefühl bekommen, dass wir uns nicht anpassen an die KI, sondern KI tatsächlich so gestalten, dass sie uns auch stärkt?
Also wie schon gesagt, das reflektierte Nutzen steht da absolut im Zentrum. Ich selbst hatte jetzt, wir hatten ja vorhin das Thema De-Skilling, und ich selbst hatte einen für mich sehr entscheidenden Moment. Ich habe nämlich relativ viele Dinge in letzter Zeit KI-gestützt gemacht. Ich habe natürlich alle Ergebnisse immer gegengecheckt, aber ich habe mir doch schon viel unter die Arme greifen lassen und ich habe irgendwann das Gefühl, so ein richtig schlechtes Gewissen bekommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ihr von Cal Newport Slow Productivity kennt. Da geht es so ein bisschen darum, dass gerade in der Wissensarbeit, wo wir uns ja alle rumtummeln, so Produktivitäten total eine absurde Metrik ist, weil natürlich kann ich in der Fabrik irgendwie messen, wie viele Autos produziere ich pro Zeiteinheit, aber wie viele Gedanken ich jetzt produziere innerhalb von einer Stunde als Wissenschaftler ist eine völlig absurde Frage. Und deswegen sind wir irgendwie dahin gekommen, dass wir so viele Produktivitätsrituale haben, um das eben zu demonstrieren, wie viele Mails schreiben wir, in wie vielen Meetings sitzen wir, welche Texte verfasse ich. Und irgendwie erzeugt das so einen Druck, so einen Sog, dass man dauerbeschäftigt ist, aber diesen Kern der Arbeit gar nicht macht. Und den entscheidenden Moment hatte ich, als ich mich dann gefragt habe, ja, was machst denn du mit der frei gewordenen Zeit? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich sitze mit Stift und Papier da und denke nach. Und ich habe seitdem so viel mehr Einfälle und Ideen und es macht so viel mehr Spaß. Und das ist eben dieses, die Kontrolle übernehmen. Ich meine, Selbstwirksamkeit ist überall ein riesiges Thema. Aber genau hier ist es vielleicht die zentrale Frage. Mache ich einfach nur reflexartig Copy-Paste? Oder stelle ich mir jedes Mal die Frage, benutze ich das jetzt gezielt oder lasse ich es vielleicht auch einfach mal gezielt sein? Und das ist natürlich am Schluss wieder, naja, irgendwie kommt es halt alles wieder zurück auf den selbstbestimmten und bewussten Menschen. Und ich weiß, dass es eine schwierige, schwierige Aufgabe ist, an der wir uns sehr, sehr lange abackern. Aber ich denke, der wichtigste Schritt ist, den wir jetzt tun können in unseren Positionen, sicher gehen, dass die Leute, die lehren, über diese Informationen verfügen, dass die gut die Technologie einsetzen können und das ganz organisch in ihre Lehre einbinden können, um da als wirklich, also erstens die Vorteile zu nutzen und vielleicht auch mehr Zeit zu haben als ganzheitliche Lernbegleiter, als Coaches, ihre Schutzbefohlenen da zu begleiten, aber auch, weil sie dann direkt illustrieren können, wie so ein guter Einsatz aussieht, ein verantwortungsvoller Einsatz praktisch als Vorbilder. Aber das ist natürlich auch, ne, eher so ein hehres Ideal, aber man kann natürlich im Kleinen immer was tun mit den eigenen Schulungen, mit den eigenen Vorträgen, was auch immer man da so macht. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Vertrauen in die junge Generation haben. Und das ist auch, da gibt es ja auch sehr positive Indikatoren. Viele ziehen sich auf Social Media zurück, weil das jetzt immer mehr KI geflutet wird. Und man findet auch erste Shops, die sagen, hier, dieses Produkt ist rein menschengemacht. Ich habe auch eine Website gesehen, die ihre digitalen Bilder durch Handzeichnungen ersetzt haben. Also dieser Weg zurück zum Menschlichen, den wir auch brauchen und den wir, um ehrlich zu sein, auch vor der KI schon gebraucht haben. Weil es ist ja völlig absurd, dass wir irgendwie in einer Welt angekommen sind, wo man sich denkt, oh nein, jemand könnte mich davon abhalten, 8 Stunden am Tag vor Excel zu sitzen. Das ist ja völlig krank. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Und KI ist jetzt so ein bisschen die Gelegenheit, uns wachzurütteln, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen und uns zu fragen, was für eine Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich haben und wie soll unsere Welt eigentlich sein? Und das finde ich daran so wunderschön tatsächlich.
Das finde ich auch ein ganz tolles Schlusswort beziehungsweise ein schönes Plädoyer für mehr Menschlichkeit auch in diesem KI-Zeitalter und dass man sich eben ja genau bewusst dazu entscheiden sollte, wie man bestimmte Dinge nutzt und aber auch natürlich dann hinterfragt und damit dann auch selbstwirksam wird. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in dein Schaffen, in deine Gedanken und ich fand es prima, dass wir auch über die Themen gesprochen haben wie Alignment, die Idee einer globalen KI, das ist mal eine Idee, die man auf jeden Fall aufrufen sollte und sich mal überlegen sollte, können wir nicht tatsächlich alle eine KI nutzen und haben alle Aspekte dort abgebildet, anstatt dass wir da so differenziert durchgehen. Und dein Plädoyer für mehr Menschlichkeit, das unterstütze ich sehr. Daher nochmal herzlichen Dank, lieber Oliver. Alles Gute für dich. Und ich gebe einmal ab an Julia.
Ja, ich kann nur sagen, ich fand es auch irrsinnig spannend. Danke dir schön, Oliver. Und ich danke allen unseren Zuhörern. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns, empfehlt uns weiter und schaltet natürlich wieder ein. Wir freuen uns drauf. Und Oliver, jetzt hast du das Schlusswort.
Ja, auch von mir natürlich ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es war ein spannendes Gespräch und ich finde euren Podcast und die Themen, die ihr da bedient, super wertvoll. Und ich kann nur jedem raten, zu abonnieren, wieder reinzuhören und dabei schon mal viel Spaß.